So dürfen wir heute Morgen auch wieder die Gemeinschaft beginnen. Wir wollen Gottes Wort hören und die Einladung steht immer noch. Wenn es heißt, wieder in Jesaja 55, diesmal der Vers 1. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Hier ist der Ort beim Wort Gottes, wo wir Speise für unsere Seele bekommen. Und das Volk Gottes zu der damaligen Zeit, es hat einen Fehler gemacht. Es ist statt zu dem lebendigen Wasser Gottes gegangen, zu etwas anderem. Und da heißt es in Vers 2, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Das Volk Gottes und wir können es auch, können unsere Energie und das, was wir haben, in Dinge stecken, die es nicht wert sind, dass man in sie Arbeit steckt. Aber das Wort Gottes ist, lädt uns ein, das Gute zu haben und unsere Seelen daran zu laben. Und das wollen wir auch jetzt tun, damit Gott uns dabei segnet. Lass uns noch einmal beten und um den Segen bitten für diese Gemeinschaft.
Wenn wir nach einigen Jahren an einen Ort zurückkehren, an dem wir schon längere Zeit nicht mehr gewesen sind, so interessiert es uns in der Regel, was hat sich seitdem verändert. Wir schauen durch die Gegend und erinnern uns, dort hat vor Jahren das oder das andere stattgefunden. Und so manche Erinnerungen kommen uns in den Sinn, über die wir verschiedene Reaktionen haben können. Einige machen uns dankbar, einige lassen uns, ich sag mal, gleichgültig. Es berührt uns wenig, ob sich etwas verändert hat oder nicht. Wiederum andere machen uns traurig. Und so können verschiedene Reaktionen vorhanden sein. Wir wollen uns in den nächsten Minuten über einen Psalm oder einen Teil des Psalms Gedanken machen, in dem Gott uns auffordert, uns ebenfalls an Dinge zu erinnern, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Wir lesen aus dem Psalm 103 die ersten 4 Verse. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben von dem Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Im Vers 1 werden wir aufgerufen, den Herrn zu loben. Wenn wir in unseren Alltag schauen und unser Leben betrachten, so werden wir zugeben müssen, dass wir oft viel zu eingenommen sind von uns selbst, von unseren Sorgen vielleicht. Und oft kommt dieses Lob Gottes, das wir ihm entgegenbringen sollten, viel zu kurz. Wir denken viel mehr an uns selbst und uns stehen vielleicht eher unsere Probleme vor Augen, als dass wir Gott loben. Loben heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir ihm die gebührende Ehre bringen, dass wir ihm danken für das, was er an uns tut, dass wir seine Handlungen anerkennen und einfach dankbar die Dinge annehmen, wie Gott sie führt. David spricht hier seine Seele an. Es ist nichts anderes, dass er sein Inneres anspricht oder sich selbst auffordert, darüber nachzudenken, was Gott an ihm getan hat. Und David ist uns dadurch ein Vorbild, dass er einfach uns auffordert, mit ihm zusammen den Herrn zu loben. Einen Grund finden wir in Vers 2, wo es dann heißt, nach der erneuten Aufforderung, den Herrn zu loben, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vielleicht wird der ein oder andere denken, ich sitze im Rollstuhl, ich kann schlecht oder ich kann gar nicht sehen. Meine Hände und Füße funktionieren allgemein nicht so, wie sie sollten. Was kann ich denn schon finden in meinem Leben, was Gutes gewesen ist? Und doch, wenn wir tiefer nachdenken, so werden wir, ich denke, jeder zugeben müssen, dass genug Dinge sind, für die wir dankbar sein können. Wir hörten gestern, dass Geschwister dankbar sind, dass sie noch komplett gesund waren, als sie ins Wasser gingen, um den guten Bund des Gewissens mit Gott zu schließen. Und ich denke, auch jeder von uns persönlich, auch wenn die Behinderung schon von Geburt an gewesen ist, finden Dinge, die einfach Gott bewirkt hat, die wir überhaupt nicht verdient haben. Vor wie vielen Unfällen hat uns Gott bewahrt? Wir sind alle wohlbehalten gestern hier angekommen und durften eine erholsame Nacht haben. Ist es nicht einfach ein Grund zum Danken, dass wir einfach so viele Geschwister immer wieder haben, die diese Freizeiten ermöglichen, die in der Küche viel Zeit aufwenden, um uns hier zu versorgen? Ja, lasst uns einfach mitnehmen, dass wir dankbar sind für das, was Gott an uns tut. Ab Vers 3 werden uns dann noch Dinge aufgezeigt, für die es sich ganz besonders lohnt zu danken, und gerade heute Morgen. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Die meisten von uns durften einmal den Tag erleben, an dem der Herr Jesus sie persönlich gerufen hat. Und wenn es in deinem Leben so gewesen ist, dass du auf diesen Ruf antworten durftest, so darfst du Gott dafür danken, dass er sich zu dir geneigt hat und dass er dich ja von der Qual der Sünde erlöst hat. Es heißt weiter, und heilt all deine Gebrechen. Ich musste bei diesem Teil des Verses daran denken, was bedeutet es eigentlich, von den Gebrechen geheilt zu sein? Ich denke, wenn es das im wortwörtlichen Sinne heißen würde, dass wir komplett gesund sind, sobald wir ja uns an Jesus gewandt haben, dann glaube ich, wäre diese Freizeit nicht nötig. Dann würden hier nicht so viele Rollstühle oder sonstige Hilfsmittel stehen. Aber im Verlauf der Überlegung bin ich auf einen Gedanken gestoßen, der ja doch anbetungswürdig ist. Wir alle, die wir Jesus angenommen haben, haben eine veränderte Sicht auf unsere Lage. Wenn wir vorher vielleicht uns die Frage gestellt haben, warum passiert es mir, dass ich im Rollstuhl sitze? Warum passiert es mir, dass ich nicht sehen kann? Oder warum habe ich die ein oder andere Einschränkung sonstiger Art? So dürfen wir wissen, seitdem wir Jesus angenommen haben, so hilft er uns, die Lage, in der wir uns befinden, egal wie schwer sie ist, aus seiner Hand anzunehmen. Wir kommen noch zum Vers 4. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wenn uns unsere Sünden vergeben sind, dann haben wir das Vorrecht, erlöst zu sein, sodass wir nicht in das ewige Verderben kommen. Wir sind ja dazu in der Lage, mit Gottes Hilfe sicherlich, das Ziel zu erreichen, wenn wir an Gott festhalten. Im letzten Teil dieses Verses wird hier noch gesagt, dass wir gekrönt werden mit Gnade und Barmherzigkeit. Gnade habe ich folgendermaßen definiert: dass es eine ja wohlwollende Zuwendung ist, die Gott erweist, dadurch, dass er uns unsere Sünden vergibt. Die Barmherzigkeit beschreibt dagegen ja ein Handeln, das sowohl Gott als auch Menschen geben können. Wenn wir zum Beispiel darauf schauen, dass so viele Geschwister in unserer Mitte sind, die uns unterstützen, so können wir sagen, dass es ja durch Gottes Gnade die Barmherzigkeit ist, die uns durch die Geschwister zuteil wird. Wir können zusammenfassen: wir wollen Gott heute dafür anbeten, dass er so viel Gutes an uns tut. Lass uns einfach nachdenken, was ist in meinem Leben ganz persönlich geschehen, wo ich Gottes Güte erlebt habe, wo ich einfach verstanden habe, ich habe es jetzt nicht verdient, aber Gott ist einfach gut und schenkt es mir, weil er mich liebt. Wir wollen Gott dafür anbeten, dass er uns unsere Sünden vergibt und dadurch uns ermöglicht, die Lage anzunehmen, in der wir uns befinden. Und lasst uns auch dafür danken, dass wir ein Ziel vor Augen haben, wenn wir Jesus angenommen haben. Lasst uns auch gleichzeitig darum bitten, dass er uns hilft, im Sturm dieser Zeit uns von diesem Ziel nicht ablenken zu lassen, sondern dass wir einfach mit seiner Hilfe das Ziel erreichen. Amen. Lasst uns beten.
Wir haben eben davon gehört, dass wir genug Gründe haben, um Gott zu danken. Ich dachte, wir können mal ganz kurz alle zusammentragen, was die Gründe sind, für die wir heute hier an jeder von uns dankbar sein darf. Wer möchte anfangen? Für Frieden im Land, Dankeschön. Gottes Wort und wir dürfen es heute hören, ja? Nein, ohne Gott können wir nicht und wir haben ihn. Da hinten war was? Für die Gemeinschaft, ja, Bruder Andreas? Gott segnet uns auch durch unsere Behinderung, das stimmt. Für den Frieden im Herzen, was hast du, Edik? Für unsere Gemeinden, ja? Dass wir Gemeinschaft haben. Schwester Lydia? Für Gottes Gnade, für seine Liebe zu uns, ja. Ah, für die Gnade, Entschuldigung, Edik. Ja, für unsere Betreuer dürfen wir danken und auch Ihnen danken. Für das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Ich denke, wir merken es. Ich kann dich leider nicht verstehen, Georgie. Da, in dem, was du heute Morgen gesagt hast, war vieles geschrieben. Ja, nur die Zeit drückt uns schon ein bisschen. Dankeschön. Ja, wir haben lange auf den Regen gewartet, jetzt ist er da, ne? Jetzt wollen wir danken. Gut. Schön. Wir wollen dann weitermachen mit dem Programm. Wir hören dann jetzt ein Gedicht von Julia Peters und danach ein Lied von Janusz. Und dann schauen wir weiter.
In meinem Gedicht geht es gerade darum, um den größten Grund, wofür wir dankbar sein können. Und das ist das Kreuz. Ich habe nämlich vor kurzem, also vor einem Monat ungefähr, aus Epheser 2 gelesen, wo steht, dass Gott die Scheidewand zwischen Juden und Heiden abgebrochen hat und dass wir jetzt auch freien Zutritt zu Gott haben aus seiner Gnade und darüber, also davon handelt das Gedicht. Welch ein Wunder, die Erlösung mein. Auf ewig bin ich jetzt sein. Nie kann ich ihm entrissen werden, weder im Himmel noch auf Erden. Er ist nicht nur an Israel interessiert. Jeder reuige Heide gerettet wird. Abgebrochen ist die Scheidewand, die zwischen uns und Christus stand. Dieses Wunder ist auch bei mir geschehen. Ich darf gerecht vor Christus stehen. Mein Friede ist er geworden, hat mir das Heil erworben. Nichts kann mich jetzt hier trennen. Ich darf ihn meinen Vater nennen. Wie ein Kind komm ich zu ihm gelaufen. Brauch mir die Liebe nicht erkaufen. Der Preis ist schon für mich bezahlt. Ich hab den besten Rechtsanwalt. Christus, der Heiland der Welt, hat sich für mich in den Riss gestellt. Amen.
Regin, du böse Welt und Sünden, fahre hin, du eitle, eitle Lust. Bei dir kann ich keinen Frieden finden, gut und traurig war's in meiner Brust. Drinnen ich im Stillen weinte, weil ich so unglücklich war. Warum dacht ich nicht an meinen Heiland, der ja für mich armen Sünder starb? Heute bin ich nun so froh und glücklich, dass ich darf ein Kind des Heilands sein. Wenn er nahm, ging weg all meine Sünden, ich darf mich jetzt meines Heilands freuen. Treu will ich dem Heiland folgen, so kann ich jetzt sicher sein. Wenn vollendet ist mein Erdenleben, führt er mich zur ewigen Ruhe zum Heiland. Liebe Schwester zu Herrlingen, warum liebst du noch die Welt und Sünden, die der Seele nur Verderben bringt? O verlass die breiten Bahnen, Jesus gibt dir wahres Glück. O gewiss, es wird dich nicht gereuen, dass du hast gewagt den ersten Schritt. O verlass die breiten Bahnen, Jesus gibt dir wahres Glück. O gewiss, es wird dich nicht gereuen, dass du hast gewagt den ersten Schritt.
Dann hören wir ein Zeugnis von Jessica Roth und danach ein Gedicht von Lennart Susik. Bitte das Gedicht, das Zeugnis und danach das Gedicht.
Ja, ich will ein Zeugnis geben, wie Gott mich bewahrt hat. Ich hatte einen Unfall gehabt und es ist so gewesen, ich hatte auf der Arbeit so starke Stress gehabt, dass ich halt den Blutdruck sehr niedrig hatte. Ich hatte auf 70 und auf, ging schon runter auf 60. Und es war so gewesen, dass einen Tag, wir sind ja mit Kindern, haben einen kleinen Ausflug gemacht und ich hatte solche Kopfschmerzen gehabt und Schwindel. Es ging schon die ganze Woche so, dass ich mit Schwindel zu tun hatte und mit Kopfschmerzen. Und es war ein Tag gewesen, ich wollte mir mit meinem Mann eine Wette auch mitmachen und wo ich auch mit Schwindel zu tun hatte und mit Kopfschmerzen. Und ich kann sagen, dass Gott mich so bewahrt hat, dass ich zum Glück mit meiner Gehirnerschütterung ist das so gewesen, dass ich, wie mein Mann erklärt hat, ich kann nicht mehr genau erinnern, wie das passiert ist, aber auch die anderen, gab es auch Zeugen dafür, die das gesehen haben, dass ich auf den kleinen Kinderwagen gefallen bin und mit dem kleinsten Sohn, also mit dem jüngsten Sohn, und ihm ist nichts passiert, aber mir ist sowas passiert, dass ich halt auf den Pflasterstein gefallen bin mit dem Kopf und ich hatte hier dieses, wo ich diese Stelle habe, bin ich gefallen und klar hat mein Mann gesagt, kein Krankenwagen, alles gut und ja, ein paar Freunde haben uns geholfen und haben mich ins Nachhause gebracht und ich war immer noch bewusstlos, mal war ich weg, mal war ich wieder da und ich habe gesagt, ich habe Kopfschmerzen, sehr starke. Da kam die Krankenwagen und ich habe gesagt, ich will keinen Krankenwagen, ich will nicht ins Krankenhaus, ich will zu meinen Kindern. Meine Mutter hat gesagt, getröstet hat mich, ich fing an zu weinen, ich habe gesagt, nein, ich will nicht ins Krankenhaus. Man hat gesagt, die Ärzte wollen dich noch untersuchen, brauch keine Sorgen, die Kinder sind die Sicherheit. Da passen die Freunde auf und ja, ich habe immer gefragt, warum. Auch in kaum kein Haus haben die Ärzte gesagt, es ist nichts passiert. Zum Glück ist, ich hatte nur eine kleine Gehirnerschütterung, aber die Kopf, zum Glück, sie meint, auch die andere Ärzte haben gesagt, sie haben richtig Glück gehabt. Sie haben keine Blutungen im Gehirn, sie haben nichts gebrochen im Gehirn und ist zum Glück alles gut verlaufen. Sie haben eigentlich einen Schutzengel. Im Krankenwagen haben die auch genau, die Ärzte auch gesagt, die meinten, dass sie mich auch versucht, mich zu beruhigen, gesagt, ja, sie haben auch, die Ärzte sind kontrollierend, ob alles gut ist und alles. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht zu den Ärzten, ich will zu meinen Kindern. Ich fing alles, dieses ganze Geräte abzumachen, was da war. Und ich habe gesagt, ich will raus, ich will zu meinen Kindern. Die meinte, nein, sie können jetzt nicht zu ihren Kindern, wir sind schon unterwegs. Ich habe gesagt, nein, bringen Sie mich bitte zurück, ich will zu meinen Kindern. Und die Schwester, die eine Frau, hat gesagt, ich möchte ins... Sie haben Stress. Ich habe gesagt, ja, ich habe großen Stress. Und ich habe gesagt, ich habe einen Sohn, einen behinderten Sohn. Ich habe gesagt, ich muss zu meinem Sohn. Ich habe gesagt, ich habe auch ein Kind, ein kleines Kind ist gefallen. Ich meinte, ihm geht's gut. Wir haben auch untersucht. Er meinte, ihm geht's gut. Er ist nichts passiert. Und trotzdem hatte ich so Unruhe. Und da kam meine Mutter ins Krankenhaus und ich habe gesagt, Mama, ich will aus der Krankenhaus raus. Ich will so meinen, ich hatte solche Schuldgefühle gehabt, als noch nie. Ich hatte solche schlimme Gedächtnis. Ich dachte, warum alles? Warum ist alles passiert? Warum kann ich nicht aus meinem Stress raus und alles. Ich habe zu Mama gesagt, geht's den Kleinen wirklich gut? Ich hatte solche Schuldgefühle auch bei meinem kleinen Sohn. Ich habe, wenn mir die Kinder waren gefallen, er ist auch gefallen, aber ihm ging's gut. Meine Mutter hat gesagt, nein, Jessica, ihm geht's wirklich gut. Beruhig dich und komm raus aus den Gedächtnis. Ich habe gesagt, Mama, ich kann nicht. Und ja, jetzt habe ich noch ein Anliegen. Bitte, bitte für mich, dass ich auch auf den Stress, auf der Arbeit, das ist doch alles sich legt und dass ich doch auch aus diesen Gedächtnissen trotzdem noch dieses Qual, was ich innerlich habe, noch immer noch dieses Schuldgefühl habe von meinem kleinen Sohn und dass Gott mir doch hilft.
Der Herr sieht dich. Jesus sieht dein Herzlein, zahlt an deine Tränen. Er versteht wie keine sonst. All dein Seufzen segnen, meine Stil bei ich in dich aus. Bring ihm Last und Schmerzen und mit allem, was dich quält, flieht sie seinen Herzen. Glaub, wenn seine Hand dir nach scheinbar all dein Leben, er will aus dem Leid heraus tiefen Segen geben. Edler Same wird gesät, heilige Frucht soll reifen. Glücklich, wer es glauben kann, ohne zu begreifen, wohl dem, der den Herr vertraut, der wird Wunder sehen. Ja, im Himmel wird er bald danken und verstehen.
Меня побуждает рассказать стих, и вот и Джессика рассказывала о своих вот переживаниях, и этот стих. И все-таки вот дух сомнения, да, он сбивает нас, и нет доверия к Богу, и какие-то вот переживания. Этот стих хочу рассказать. Написал его Григорий Авраменко. Дух сомнения находит на сознание, как туман, и закваской в сердце бродит только в доводах обман. Очень тонко атакует корни веры неземной, с извращением толкуя верность истине святой. Он и так покажет, опровергнет и докажет, чтобы втиснуть в сердце мрак. Гордый ум небезопасен, демон гордых паразит, только силой Божьей власти можно душу оградить. Обезвреживай сомнения, тени сердца открывай, честной гласностью смущения неизменно побеждай. Брат Фома засомневался, но пришел к нему Христос и за то, что не скрывался, доказательство принес. Сомневайтесь вслух, открыто, не скрываясь, как Ахан. Бог в сражении победитель. Нам дух веры Богом дан. Аминь.
Damit so eine Freizeit wie diese hier gut werden kann, braucht es immer wieder verschiedene Menschen, die ihre Zeit und ihre Kraft opfern. Und so ist dieses Mal auch die Jugend aus Böblingen, sage ich richtig, ne? Aus Böblingen da. Sie sind eigentlich hauptsächlich für die Küche eingeteilt, aber sie haben auch einige Beiträge für uns vorbereitet. Die wollen die jetzt auch loswerden. Ich denke, ihr könnt einfach alles am Stück vortragen, wie es euch dann gerade passt. Bitte schön, Geschwister.
Тебя не благодарить.
Ведь ты дал право тебя познать и твой свет людям всем дарить.
покидай меня, я жить хочу с тобой. Каждый день и час ты вместе со мной. Руку подай, любя, вечно сведи меня в мир счастья солнечного дня. Утешитель от горя и слез. Не покидай меня, я жить хочу с тобой. Каждый день и час ты вместе мной. Руку подай, любя, вечно сведи меня.
Для труда во имя Христа пошли нам больше добра, любви, чтоб не смолкли наши уста.
Не покидай меня, я жить хочу с тобой. Каждый день покидай меня, я жить хочу с тобой. Каждый день и час, и миг земной. Руку подай, любя, вечно сведи меня в мир счастья солнечного дня.
Молитва — это крик души, чем искренней, тем тише. И так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она, как самый громкий плач, не пред людьми, пред Богом, в надежде, что небесный врач поможет нам во многом. Молитва — это Божий дар, одно из средств немногих. Через нее и стар, и мал ведут беседу с Богом. Она глоток живой воды, залог успешной битвы. Она преграда от беды, постигших суть молитвы. Она орудие труда, она души блаженства. Через нее везде всегда приходят к совершенству. Аминь. Thank you.
muss wieder in die Küche weiterarbeiten. Aber danke, dass Sie es uns gebracht haben. Wir hören dann jetzt noch das Gedicht von Natalia Thiessen. Und danach singen wir nochmal alle zusammen ein Lied. Und nach dem Lied hören wir dann die Schlussbotschaft von Rudi. Bitte schön, Geschwister.
Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Jesaja 59, 1. Hand des Vaters, gute Hand, ja, so ruh mich froh, Mutes, denn es hat unendlich Gutes mein Leben zugewandt, seine Hand. Hand des Vaters, starke Hand, mich von ihr fast zu wissen, möchte ihm keinen Preis ich missen. Hält mich doch feste Band, seine Hand. Hand des Vaters, mächtige Hand, nie wird sie erschlafen, nein, vielmehr mir Hilfe schaffen, sie, die alle Welt umspannt, seine Hand. Hand des Vaters, weise Hand, machst du Lasten auferlegen, bricht mir das auch lässt sich Segen, was in Weisheit mir gesandt, seine Hand. Hand des Vaters, sichere Hand, niemand kann aus ihr mich rauben, wunderbar ist meinem Glauben diese sichere Garant, seine Hand. Hand des Vaters, treue Hand, bis zum Ziel wird sie mich leiten und mir schenken Herrlichkeiten in geliebten Heimatland, seine Hand. Amen.
Ich möchte uns zunächst zwei Verse lesen aus Jakobus. Jakobus, Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Jakobus, Kapitel 4, die Verse 7 und 8. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Ich wollte heute kurz über diese ersten Worte aus dem Vers 8 nachdenken oder mit euch ein paar Gedanken weitergeben, wo es dann heißt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Als ich diese Verse so gelesen habe, da habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das so mit der Nähe Gottes? Warum ist das nicht immer gleich? Gerade wenn wir in Gemeinschaften sind unter dem Wort Gottes, da verspüren wir das, dass die Nähe Gottes ist scheinbar sehr groß oder wir sind Gott sehr nahe. Warum ist das so, dass wir manchmal in Situationen kommen, wo es scheint, als ob Gott ganz ferne ist? Warum ist das unterschiedlich? Warum ist das nicht jeden Tag und immer gleich? Ein jeder von uns, denke ich, er hat es viel lieber, in der Nähe Gottes zu sein, als wenn er merkt, ja, Gott ist ganz ferne. Und dieser Vers, er beschreibt uns ein wenig, wie das funktioniert mit der Nähe Gottes. Und der Vers sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Dieser Vers sagt uns, das liegt an erster Linie, liegt das an uns, dass wir müssen den ersten Schritt tun. Wir machen einen kleinen Schritt auf Gott zu und dann naht Gott sich zu uns. Ich dachte dabei an den verlorenen Sohn, an dieses Gleichnis, was Jesus sagt. Und er beschreibt diese Begebenheit, dass der Sohn, der bei seinem Vater das Erbe fordert, und jetzt nimmt er das ganze Geld und zieht in ein fernes Land. Dort verbraucht er alles. Er landet in Armut, so dass er dort in dem fernen Land in Hungersnot gerät. Er muss die Schweine hüten und dort kommt er zur Besinnung und er sagt, ja, wie gut haben das doch die Leute bei meinem Vater. Und dort beschließt er doch zurückzugehen. Und der verlorene Sohn, er macht sich auf und geht zu seinem Vater. Und was danach passiert, das wollte ich uns kurz diesen einen Vers lesen aus Lukas, Kapitel 15, den Vers 20. Lukas 15, den Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Mir war das aufgefallen, dass der Sohn, er geht zu seinem Vater. Der Vater, er sieht ihn von Ferne und er läuft ihm entgegen. Der Junge, der Sohn, er geht und der Vater läuft. Und so ähnlich, oder das war für mich so ein gutes Bild, auch für diesen Vers aus Jakobus. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Dass wir müssen den ersten Schritt auf Gott zumachen und dann naht Gott sich zu uns. Was trennt uns von Gott? Wo ist überhaupt das Problem? Ich denke, wir kennen das aus der Bibel, dass Adam und Eva, die ersten Menschen, wie Gott sie geschaffen hat in dem Garten Eden, sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Erst als der Mensch gesündigt hat, als er von dieser verbotenen Frucht gegessen hat, das, was Jesus, was Gott verboten hat, da musste Gott die Menschen aus dem Garten vertreiben. Und diese Sünde, sie hat eine Trennung geschaffen zwischen dem Menschen und Gott, so dass diese Gemeinschaft, wie sie ursprünglich da war, die war nicht mehr möglich. Aber durch Jesus Christus, da ist wieder diese Barriere weggeschaffen. Durch Jesus Christus haben auch wir Heiden die Möglichkeit, uns Gott zu nahen. Und auch hier wollte ich diese Verse lesen, die Julia auch schon erwähnt hat, die ihr diesen Ansporn gegeben haben für dieses Gedicht. Und das möchte ich lesen aus Epheser Kapitel 2 ab dem Vers 11. Epheser Kapitel 2 ab Vers 11. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Im nächsten Vers ist auch von dieser Scheidewand die Rede, von der Julia gesprochen hat. Aber gerade dieser Vers 13, er sagt uns, das Blut des Christus hat uns, die wir einst ferne von Gott waren, das hat uns nahegebracht zu Gott. Durch das Opfer von Jesus ist diese Barriere, die Sünde, überwunden, weggeschafft. Aber wie nähere ich mich Gott? Dazu möchte ich lesen einen Vers aus den Psalmen, Psalm 145, den Vers 18. Das ist auch ein sehr bekannter Vers aus Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Ich meine, die Luther-Übersetzung sagt hier, allen, die ihn im Ernst anrufen. Hier lesen wir diese Verheißung. Alle, die Gott mit Wahrheit und Ernst anrufen, den verspricht er, ihnen nahe zu sein. Und auch noch einen Vers möchte ich lesen aus Matthäus 11, Vers 28. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und immer wieder in diesen Versen, da merken wir diese Reihenfolge. Der, wer Gott anruft, dem verspricht er nahe zu sein. Und auch hier ist diese Reihenfolge, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Wir müssen von uns aus diesen Schritt auf Gott zumachen, damit Gott sich auch uns nähert. Wir müssen immer wieder im Gebet die Nähe Gottes suchen, damit diese Gemeinschaft doch bestehen bleibt. Und deswegen werden wir immer wieder auch in dem Wort Gottes in den Briefen ermutigt und aufgefordert zu beten. So wie es zum Beispiel heißt in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, ganz kurz heißt es nur, betet ohne Unterlass. In dem Gebet, da suchen wir die Nähe Gottes und Gott nähert sich uns. möchte noch einen Vers lesen aus 5. Mose, Kapitel 4, Vers 7. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 7. Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr, unser Gott, es tut, so oft wir ihn anrufen? Hier wird die Frage gestellt, und es wird als etwas Einmaliges dargestellt, dass in dem Volk Israel, da gibt es so ein Phänomen. Ja, wenn man den Gott anruft, dann ist er einem nahe. Und es wird so gesagt, das gibt es nicht unter den anderen Göttern, die angebetet werden. Und hier wird so eine Frage gestellt, denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr, unser Gott, es tut, so oft wir ihn anrufen? Immer wieder die Voraussetzung, dass wir Gott anrufen, dass wir das Gebet pflegen. Auch Jesus, er hat immer ganz bewusst die Nähe Gottes gesucht. Vielmals lesen wir davon, dass Jesus einen einsamen Ort aufsucht, um zu beten. Er geht in die Wüste, er geht auf einen Berg oder einfach in irgendeinen Garten, um dort in der Stille zu beten. Von Petrus, da lesen wir, dass er auf das Hausdach steigt, um zu beten. Und in der Stille suchen sie die Gemeinschaft mit Gott. Und auch in der Bergpredigt, da lesen wir das, da fordert Jesus auf, oder er belehrt, wie man doch beten soll. Und da sagt er in Matthäus Kapitel 6, Vers 6, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ja, angefangen hatte ich damit, dass ich gesagt habe, dass ich das bei mir auch selber merke, dass die Nähe Gottes nicht immer gleich ist. Dass manchmal scheint es so, dass Gott ganz nahe ist und man freut sich, und ja, leider manchmal scheint es so, dass Gott ferne ist. Und ich merke das auch selber, dass gerade in Zeiten, wo man viel um die Ohren hat, wo viel zu erledigen ist, wo man den ganzen Tag unterwegs ist, dass man sich wenig Zeit nimmt, für die Nähe Gottes zu suchen. Und da, wo man eigentlich die Nähe Gottes am nötigsten braucht, da vernachlässigt man das Gebet, weil man meint, dass man dazu keine Zeit hat. Und mir wurde mal so ein Satz weitergesagt, oder ich habe mir das gut behalten, und da hat mir jemand gesagt, wenn du an dem Tag keine Zeit hast, um zu beten, um deine stille Zeit zu pflegen, dann hast du an diesem Tag irgendetwas getan, was Gott nicht von dir wollte. Und so musste ich auch schon oft mal am Ende des Tages zurückschauen und habe überlegt, ja, was habe ich heute wieder getan, was Gott nicht von mir wollte? Ich habe mir den Tag wieder, der war wieder so voll, dass ich wieder wenig Zeit hatte für die Gemeinschaft mit Gott. Mir war noch eingefallen, es gibt im Deutschen so ein Sprichwort, wo gesagt wird, wo die Not am größten, da ist Gott am nächsten. Ja, das stimmt vielleicht so indirekt. Ja, da, wo eine Not ist, da, wo wir selber machtlos sind, da stehen wir sehr viel im Gebet. Wir beten und bitten bei Gott um Hilfe, um Kraft. Wir suchen ganz besonders diese Nähe Gottes. In der Not suchen wir die Nähe Gottes, und dann merken wir auch, wie Gott selber uns ganz, ganz nahe ist. So dass wir es oft erleben, dass gerade in der größten Not, dass Gott ganz nahe ist. Aber Gott kann uns auch im Alltag, zu jeder Zeit so nahe sein, wenn wir selber diese Gemeinschaft mit Gott pflegen, wenn wir diese Nähe Gottes suchen, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, das Gebet zu pflegen, die Nähe Gottes zu suchen. Ich möchte einfach nochmal abschließen und nochmal diese zwei Verse lesen, die uns doch so eine wunderbare Verheißung sind. Einmal aus Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und den zweiten Vers, den ich schon gelesen habe, aus Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Das ist auch mein Anliegen. Ich wollte euch das auch ein wenig wieder neu bewusst machen, wie wichtig das doch für uns ist, die Nähe Gottes zu suchen, so dass wir wirklich diese Nähe Gottes erfahren können in unserem Leben, dass wir das Gebet pflegen. Lass uns auch dieses auch jetzt ins Gebet nehmen. Und Amen.
Ich möchte uns ein kurzes Wort mitgeben, das der Apostel Paulus an die Römer geschrieben hat und das uns den Wert solcher scheinbar recht einfachen Gemeinschaften zeigt. Das schreibt Paulus in Römer Kapitel 1, Vers 11 und 12. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr mitgestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich finde es immer wieder interessant, wie dieser Mann Gottes, der eine Erkenntnis hatte, wie ich vermute kein anderer auf dieser Erde, doch so schlicht und einfach war. Und er hatte ein Verlangen danach, Gemeinschaft mit den Gläubigen zu haben und einen gegenseitigen Austausch zu haben, um ihnen etwas mitzuteilen, was er mit dem Herrn erlebt hat und auch von den anderen getröstet zu werden durch das, was der Herr an ihm getan hat. Und das ist der Wert, den wir auch heute Abend hier haben dürfen durch diesen Austausch. Und ich wünsche mir, dass der Herr in allem verherrlicht wird und dass er groß gemacht wird und wir ermutigt und gestärkt und getröstet heute Abend aus dieser Gemeinschaft herausgehen. Lass uns noch zum Anfang beten. Unser himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Abend, den du uns geschenkt hast. Danke für deine Gnade und Güte an uns. Danke, dass wir einen Austausch haben dürfen über unseren Glauben und dadurch gestärkt und ermutigt werden dürfen. Danke für deine Gnade und Güte an uns, auch an diesem Abend. Dir sei die Ehre dafür. Amen. Wir werden dann anfangen mit einem Lied von Irene Horvath. Danach folgt ein Gedicht von Lydia Quast. Und im Anschluss daran hat Bruder David Buss dann ein Zeugnis für uns.
Если сколь пи печаль у тебя на душе, если жизненный путь утомляет, и твой дух изнемог от житейской борьбы, и молитвы огонь угасает. Будем томиться в пустыне.
сердца и рассеется мрак, что покрыл их землей, и на землю Господь возвратится. Помнит твой Спаситель с тобой, он с тобой, помни, он дарует покой, мудрствуй, скоро время придет, да придет, Искупитель к себе.
Взгляни на небо, в вышине небесной, вдали от горя, боли и скорбей, есть место вечной радости спасенных, где век не будет ночи и теней. Там в дивном царстве славой озаренной великий Бог все новое творит. Для тех, кто Агнца кровью спасенный, для тех, кто мир греховный победит. Не будет там ни плача и ни вопля, сам Бог отрет сочей твоих слезу. И все земные бури и страдания забудем там, воспев Ему хвалу. Красивое небо родное, нежное небо и голубое, как хорошо, что ты как елей в трудные дни утешаешь людей. Небо для нас — это дом родной, Сочи большой и мирной семьей. Куда мне уехать, везде оно для утешения людям дано. А небо для
для утешения людям дано. небо для нас. Это дом родной, очень большой, и мирной семьей удобнее уехать. Везде оно для утешения людям дано, а небо для нас — это дом родной, с очень большой и мирной семьей удобнее уехать. Везде оно для утешения людям.
Прибежала мышка в норку, принесла сухую корку. Будет детям на обед, ничего другого нет. Закапризничали дети, надоели корки эти. Целый час твердят упрямо: принеси нам сыра, мама. В мышеловке сыр лежит, аппетитного на вид. Почему же мама строго запрещает его трогать? Почему и в чем тут дело? И один мышонок смелый так решил, он ловко стащит сыр из мышеловки. Только отвернулась мышка, прыг, из норки его не слышно. Цап схватил желанный сыр, хлоп и прищемил усы. Вот беда, да вот беда, из ловушки никуда. Ох, как громко он пищал и на помощь маму звал. Мама сына выручала, еле-еле оторвала. Сыр, конечно же, был вкусный, но мышонок стал без усы. Если любишь ты бананы, а не то, что сварит мама, и капризничаешь очень, и с утра конфеты хочешь, про мышонка вспоминай и урок запоминай. Будь послушен своей маме, никогда не будь упрямым, и за кашу, и за чай слава Богу воздавай. Аминь.
Ja, in der Vorbereitung auf mein Zeugnis, als ich heute noch mal drüber nachdachte, habe ich gedacht, ob es jungen, gesunden Leuten, die voller Tatendrang steht, die voller Tatendrang ja, sind, genauso geht, oder ob es nur Menschen mit einer Einschränkung so immer wieder geht, dass sie Phasen erleben, in der sie entmutigt sind. Ja, die Situation, die ich erzählen möchte, die hat sich im letzten Jahr ereignet, am 12. Juni. Vielleicht werden sich einige, die sich gut Daten merken können, daran erinnern, dass unsere Gruppe da einen Gemeindebesuch hatte in Siegburg. Ich hatte eigentlich geplant, während der Zeit dabei zu sein, aber es kam anders, dass ich aus gewissen Gründen die Möglichkeit nicht hatte, dabei zu sein. Ja, und weil ich mich eigentlich auf diesen Gemeindebesuch gefreut habe, auf die Gemeinschaft mit den Geschwistern, so kam es, als dann feststand, dass ich nicht dabei sein kann, eine Phase, wo ich ja etwas entmutigt war. Und hier habe ich einfach gemerkt, wie Gott einfach sich auch um Personen kümmert, die vielleicht gerade nicht in der Lage sind, das Gute zu sehen, sondern die vielleicht sich fragen, warum muss das jetzt auf einmal so passieren? Ja, so war es auf jeden Fall, dass ich an diesem 12. Juni, anstatt in der Gemeinschaft in Siegburg zu sein, zu Hause war. Ich saß im Morgengottesdienst und dachte mir, ja, wie kommt es eigentlich, dass ich mich eigentlich vorbereitet habe und jetzt doch nicht dabei sein kann? Ja, und plötzlich, wie es öfter so ist, ging mein Blick auf die Kellertreppe, wo dann kurz vor dem Gottesdienst die Brüder, die Prediger, reinkamen. Ich guckte genauer hin und stellte fest, dass der eine Prediger war eine Person, die ja mit mir befreundet ist. Und dann wurden meine Augen etwas größer. Ich traute meinen Augen nicht. Ich hatte diese Person schon etwas länger nicht gesehen. Und ja, ich hatte mich eigentlich gefreut, als ich die Person gesehen habe. Ich hörte dann gespannt den Botschaften zu. Es ging in der ersten Situation oder in der ersten Botschaft, die der Bruder brachte, mit dem ich befreundet bin, ging es um das Thema des Gebets. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, aus der zweiten Botschaft habe ich nicht viel behalten, eigentlich gar nichts. Ich weiß nur, wenn ich mich richtig erinnere, ging es um einen Text aus dem Buch Jesekiel. Aber die Ermutigung, die Gott mir durch die Anwesenheit dieses Bruders zukommen lassen hat, reichte eigentlich schon, um mich wieder auf nicht ganz so trübe Gedanken zu bringen. Es war nämlich so, dass dieser Bruder mich vor genau 12 Jahren taufen durfte. Es war an dem 12. Juni 2022, es wären dieses Jahr 12 Jahre gewesen, aber es waren damals dann 11 Jahre. Und das hat eigentlich als Ermutigung gereicht. Und ich habe daran gedacht, ich weiß es nicht, ob es im Wort Gottes wirklich dieses Wort explizit gibt, dass die Dreieinigkeit erwähnt wird in dieser Form, mit diesem Wort. Aber ich habe gedacht, das ist doch ein ganz klarer Beweis, dass Gott wirklich allgegenwärtig ist. Er war mit den Geschwistern in Siegburg, hat dort eine gesegnete Gemeinschaft geschenkt, aber gleichzeitig kümmert er sich auch um die Personen, die vielleicht seine Nähe, die Nähe Gottes ganz besonders brauchen, auch an einem anderen Ort. Ja, und das darf uns einfach ermutigen, dass Gott uns in jeder Situation sieht und uns immer helfen kann.
Gut, dann hat Schwester Katharina Pankratz, Schwester Maria Pankratz ein Gedicht für uns. Danach hören wir das Gedicht von Andreas Maas und danach den Beitrag von Volker Engelbert.
Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Das hat ihm Gott ans offenbart, das, was noch werden soll. Ein neues Land von Gott erbaut, das noch kein menschliches Auge schaut. Die goldenen Straßen ohne viel, die Toren ganz aus Edelstein. Das Sonnenlicht wird da nicht sein, denn Jesus strahlt das Licht allein. Da gibt es auch mehr keine Nacht. Und alle, die an Gott geglaubt und seinen lieben Sohn vertraut, auf Erden oft bedrängt von Leid, die sind von allen Noten frei. Da oben in dem Friedensland uns Jesus führt mit seiner Hand, verklärt mit neuen Augen, wirst du den Heilen schauen.
Господь, собрались мы все здесь, как дети у свечи. Послушать радостную весть, ты ж к сердцу говори. Отдай нам, как и Лидии, открытые уста. Через дверь закрытая зайди, оставшись навсегда. Хотим мы слушать, говори. Открой свои уста, и весь спасение для нас, Господь, не затвори. Останься с нами, Иисус, и всей вечерний час. До самой вечности молю, не оставляй ты нас.
Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch auch ein bisschen mitnehmen in meine Dienste. Ich bin in den letzten Jahren sehr viel gereist, um psychisch Kranke zu suchen und zu besuchen und zu stärken und zu ermutigen. Ich bin ja selber auch betroffen. Ich war 6-mal in der Psychiatrie und ganz viele ambulante Rückfälle, aber der Herr trägt wunderbar durch. Wir haben einen wunderbaren Gott und wir haben vorne am Büchertisch auch noch Flyer ausliegen von der Arbeit von uns in verschiedenen Sprachen. Wer zum ersten Mal hier vielleicht auf der Freizeit ist, der kann sich da auch informieren oder auch beim Bruder Andreas Maas oder bei mir. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit auf uns zukommen. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen mit in verschiedene Länder nehmen, durch die ganze Welt, mit dem Lied »Lies die Bibel, bet jeden Tag« und »Gott ist die Liebe«, die erste Strophe, und mit dem goldenen Bibelvers aus Johannes 3, Vers 16. Ihr kennt ihn alle in verschiedenen Sprachen. Ich singe die Lieder kurz an, und wenn ich den Bibelvers sage auf verschiedenen Sprachen, dann ist es dann Johannes 3, Vers 16. Wir fangen an in Deutschland. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Ihr kennt das Lied alle. Und dann gehen wir nach England und gehen noch weiter rüber über den Teich nach Amerika, nach Kanada und dann ganz rum um die Kugel nach Australien und Neuseeland. Da wird Englisch gesprochen, ist ja die Weltsprache Nummer eins. Und dann möchte ich euch den Bibelvers auf Johannes 3, Vers 16 auf Englisch sagen. For so God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in do not perish, but have everlasting life. Dann gehen wir nach Holland und dort geht der Johannes 3, Vers 16 so. Once so lived, have trod the world gehet, that he has an any geborenen Sohn gegeben heft, ob dat jeder, der an ihm gedürft, nicht verloren gat, ma ewige Leben heft. Dann gehen wir nach Frankreich und in Frankreich spricht man ja Französisch und in vielen Ländern Afrikas spricht man auch Französisch. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, et le amour. Ich sing's nur kurz an. Dann gehen wir nach Spanien und in vielen Teilen Südamerikas, Argentinien, Bolivien, Paraguay, Peru, Chile, da spricht man Spanisch. Lea Bibel, ora casa sia, si queres crescer. Dann gehen wir nach Portugal. In Brasilien spricht man Portugiesisch und ich glaube in dem einen oder anderen Land in Südamerika spricht man auch Portugiesisch. Lea Biblia, ora casa sia, si queres crescer. Dann gehen wir rüber nach Italien. Ich durfte vor 2 Jahren einen Dienst in Sizilien machen unter den Flüchtlingen. Da spricht man Italienisch und ist auch eine interessante Sprache. O qual amore del creatore, poiché ci diede un salvador. Jetzt gehen wir in Stefan, seine Heimat nach Griechenland. Er ist ja nicht in Griechenland geboren, aber er spricht Griechisch. Er könnte mir jetzt besser bei dem Griechisch helfen. Aber ich versuch's mal selber. Theos agapi mi elefteroni, Theos agapi mi agape. Dann gehen wir rüber nach Rumänien. Domno iubera, cimento iera, domno iubera, de peruje. Dann gehen wir rüber weiter nach Polen. Albowin buktak barso, umi wowau, swiha, cedau, swego, jedi neot noga, sinna, abi nikt, vinego, virge, nisostaus, quesona, letsch, miau, sheshe, vishnia. Und jetzt kommen wir nach dem Land, wo so furchtbar sinnlos gemordet wird, in der Ukraine. Wir wollen auch für die Machthaber beten, dass dort das sinnlose Morden bald ein Ende hat. Citai Biblio Tamulino dan jak hoteschite. Und jetzt kommen wir in eure Heimat oder wo eure Vorfahren geboren sind. Das können wir alle mitsingen. Bog jes lubov, o kakoje schastje. Bog jes lubov, on is pasulil. Pusakira das na pajot islavit, jevuda slavit, bog jes lubov. Jetzt gehen wir nach Pakistan. Und zwar, das dürfte dann so ein bisschen südöstlich von Russland sein. Und wer kann mich korrigieren? Pahor, Bibel, Karodua, Karodua und so weiter. Mit China und Indien, das muss noch geübt werden. Gerade die Chinesen, die haben so verschiedene Töne in den Sprachen, da bin ich jetzt noch dabei. Dann gehen wir nach Afghanistan und in Iran, da spricht man Persisch oder Farsi. Das geht dann so: Bechon Kitabe Injil, Harustua Kon, du besorg, Shovi. Und dann sind wir schon im Vorderen Orient. Auch in Syrien ist ja schon viele Jahre der Krieg. Wollen auch da beten, dass das bald ein Ende hat. dann in Libanon, Irak, auch in Teilen Israels wird Arabisch gesprochen, in Nordafrika, Ägypten, Libyen, Algerien, Tunesien, Marokko. Und es geht dann so: Ökra el kitabau saliko layom tanmufi nema. So, und jetzt will ich auch aufhören, sonst wird es zu viel. Bitte betet auch für die Menschen auf der Straße, die von mir oder auch von anderen das Evangelium hören und gerade besonders auf den verschiedenen Sprachen, dass sie auch die Bibel lesen möchten und dass sie dann auch wissen, dass Gott sie lieb hat. Und auch noch für die psychisch Kranken, die ich auf den vielen Reisen besuche, in den Psychiatrien und stärke und ermutige, wenn man dann auch ihre Sprache so ein bisschen kann, so einen kleinen Dialog kann ich auf den verschiedenen Sprachen, aber nur so ein bisschen, dann freuen sie sich, wenn jemand kommt, der auch betroffen ist und sich ein bisschen mit ihrer Sprache beschäftigt hat. Und wir verschicken auch viele Briefe, die Postkarten in die ganze Welt. Und wer jemand noch weiß, der betroffen ist, der kann sich auch bei uns melden, dass er auch die Postkarten bekommt. Das ist auch so eine Stärkung, so eine Ermutigung, so eine Tröstung, eine Seelsorge auf dem Postweg. Und ja, auch durch die Arbeit auch soll der Herr Jesus auch die Ehre bekommen. Danke fürs Zuhören. Lest die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lest die Bibel, bet jeden Tag, wann du willst. Da gibt es noch einen ganz kleinen, eine Information. Es gibt ja hochinteressante plattdeutsche Versionen. Die einen so, die anderen sprechen so. Und dann die in Amerika, die Pennsylvania Platt. Das geht dann wieder andersrum. Und dann machen wir auch noch Johannes 3, Vers 16 auf Plattdeutsch. Gott es de Welt so viel wert, dort heu sinen euzien sehen jäuf, dort alle doi doi on him je löwe, nicht verloren gune, aber dort euwe lewe habe. Johannes treu, farsch, sastin. Kannst mich auch gerne korrigieren, wenn ich Fehler gemacht habe.
Ich würde vorschlagen, dass wir noch gemeinsam ein Lied singen unter der Nummer 195 und danach haben wir noch zwei Beiträge. Ich denke, danach können wir den Abend dann auch abschließen. Einmal haben wir noch ein Zeugnis von Elvira Lochmann und danach ein Gedicht von Elna Blind. Bitte schön, Geschwister. Lied Nummer 195, lass uns dazu aufstehen.
Ich habe mich eigentlich nicht vorbereitet, in dieser Freizeit was mitzuteilen, aber der Herr hat mich heute Morgen gemahnt durch eine Ermahnung zur Dankbarkeit gegen den Herrn in 5. Mose 8, Anfang des Verses, wo es steht, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat. Als wir uns zur Freizeit vorbereitet haben, haben unsere Verwandtschaft gesagt, ja, Thomas hat doch Geburtstag, wo wollt ihr denn wegfahren? Und heute Morgen kam mir der Gedanke, ja, ich muss unbedingt dieses Zeugnis erzählen, da sind so viele Menschen hier. Und gerade an seinem Geburtstag wollte ich euch bitten, dass ihr mit uns zusammen auch diesen Weg mit anhört und auch dem Herrn in Dankbarkeit mit uns beten kann, auch dem Herrn verherrlicht, was der Herr halt getan hatte. Manch einer kennt schon viele meiner Zeugnisse und die uns noch nicht kennen. Wir hatten 2001 einen sehr schweren Verkehrsunfall, wo ich nach fast 5 Wochen Koma zu mir kam, wollte mir keiner erzählen, was mit uns los ist. Also die hatten Angst, dass wenn ich das höre, dass ich es halt ja nicht mehr verkraften kann. Ja, bis meine Schwester irgendwann mal nicht ausgehalten hat und gesagt, ja, euch geht's mit Thomas nicht gut, eurem Theo geht's am besten. Ja, unser Kleiner war mit 2 Jahren schon bei dem Herrn, der Herr hat ihn halt direkt an der Unfallstelle zu sich genommen, hat ihn nicht mehr leiden lassen. Wir und Thomas hatten aber einen anderen, also Gott hat für uns einen anderen Weg vorbereitet. Ich war damals 24, Thomas noch 25. Am 31. Juli 2001 ist der Unfall gewesen, da sind jetzt fast 22 Jahre, also 2 Tage noch dazu. Ja, und Zwei Tage später wäre Thomas 26, aber er konnte halt seinen Geburtstag im Koma-Zustand nicht feiern. Eigentlich, was die Ärzte von uns gesehen haben, also ich wurde operiert über 8 Stunden, dann hieß es, wenn jemand überleben wird, das wird mein Mann sein, mir haben die keine Chance gegeben. Gott hat aber andere Wege geführt. Ich war ja fast 5 Wochen im Koma, Thomas hat aber nach meiner Berechnung, ja, 8, 9 Monate, vielleicht auch länger, Koma, Wachkoma gehabt. Als ich zum ersten Mal mich so besinnen konnte, habe ich gesagt, ich möchte meinen Mann sehen. Wir waren dann mittlerweile schon in der Reha. Thomas war im Zimmer nebenan, also die haben uns extra nicht zusammengelegt. Und dann wurde ich immer wieder abgeredet. Natürlich wurde ich mit Medikamenten immer wieder in den Schlafzustand verlegt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte meinen Mann sehen. Und ja, die erste Begegnung war bei uns 2 Pflegebetten nebeneinander. Ich weiß nicht mehr, wie es ging. Ich hatte, mein Genick war auch angebrochen, also Schädel. Ich weiß nicht, ob ich mich gedreht habe. Also ich hatte sehr, sehr lange so eine feste Krause gehabt. Aber ich habe Thomas gesehen. Und es war so eine Dankbarkeit. Ich konnte ihn sehen, er war am Leben. Er war da, er hat nicht reagiert, seine Augen waren zu, aber Thomas war am Leben. Und ich habe immer noch, kann ich mich an diese Freude erinnern, ich konnte selber nichts machen. Ich lag da, die Hand war gebrochen, beide Knochen, an der Hand waren alle Infusionen. Also von oben bis unten, außer linke Hand, zuerst und Niere, ist bei mir halt alles andere gebrochen, gerissen gewesen. Also überall Narben, Pflaster, Drainagen. Und trotzdem, in dem Zustand hat der Herr so eine Freude gegeben. Ich lag da und habe gesagt, Thomas lebt. Und bei mir war kein Gedanke, dass wir so bleiben. Also, und ich habe mich so gefreut. Natürlich wurde ich dann irgendwann mal zurückgeschoben. Es waren Phasen, später kann ich mich erinnern, wo ich dann mit dem Rollstuhl zu ihm wollte, wo ich dann schon einigermaßen mich in so einem festen Rollstuhl halten konnte. Ja, und dann haben die dann bei Thomas in dem RSA-Keim festgestellt. Ja, da durfte keiner zu ihm rein, musste komplett alles verkleidet werden. Und ich auf keinen Fall. Ja, und dann habe ich trotzdem so gedrängelt und gefragt und irgendwann mal haben die sich überwunden, haben mich komplett verkleidet, also mit Maske, Schutzhaube, alles, aber es hat sehr, sehr lang gedauert, also bis ich dann in meinem, was ich nicht sitzen konnte und ja, es war ein sehr riesiger Aufwand und das wollten das Pflegepersonal natürlich nicht machen. Ja, irgendwann mal habe ich gesagt, ich mache es dann alleine. Ich kann nicht mich erinnern, wie lange, ob das jetzt Wochen, Monate, wie lange es gedauert hat, aber ich weiß, wo ich dann so eine Übergabe abgewartet habe, wo alle Schwestern halt in ihrem Zimmerchen waren, habe ich dann versucht, mit meinem Rollstuhl, also irgendwie aus dem Bett auf den Rollstuhl zu klettern. Meine Füße habe ich noch nicht gespürt. Damals hieß es, ich habe eine ja komplette Lähmung. Irgendwie kam ich in den Rollstuhl rein. Ja, und dann bin ich dann mit Mühe und Not irgendwie, wie lange es gedauert hat, keine Ahnung, aber in der Zeit habe ich auf jeden Fall keinen im Flur gesehen, bin ich irgendwie zu Thomas ins Zimmer rein und war so glücklich, Thomas lag da und ich konnte ihn besuchen, ich konnte mit ihm reden. Inwieweit er mich verstanden, gehört hatte, wusste ich nicht, aber ich konnte halt mit ihm reden. Und dann kam ein Arzt rein, guckt mich an, Frau Lochmann, was machen Sie denn hier? Ich guckte ihn an, ich sag, meinen Mann besuchen. Und das war, ja, meine Erlaubnis. Also die haben gesehen, dass ich das geschafft habe und ab dem Zeitpunkt durfte ich dann halt öfters zu ihm. Dann haben die mich dann halt auch ja mehr geholfen, dass ich dann zu ihm konnte. Wann Thomas das erste Mal die Augen aufgemacht hatte, weiß ich auch nicht mehr, aber unsere erste Kommunikation war, wenn er mich gehört hat und mit Ja sollte dann einmal so ein Augenzwinkern machen, wenn Nein halt zweimal. Aber es ging immer weiter und ja, es waren Monate vergangen. Ich musste natürlich auch Reha machen. Unser 2. Sohn, der war damals 10 Monate bei der Unfallstelle, hat auch eine schwere Verletzung, auch Schädelfraktur, auch Gehirnblutung. Und als er in der Kinderklinik ja behandelt wurde, habe ich ihn natürlich nicht gesehen. Ich war damals noch im Koma. Später konnten unsere Eltern, also leider ist der Unfall 700 Kilometer von zu Hause passiert, konnten unsere Eltern, Verwandte halt nicht so oft dahin fahren. Und so hat meine Mama oder unsere entschieden, dass sie Samuel mitnehmen nach Hause. So wurde unser Kleiner halt weggenommen. Ein halbes Jahr habe ich ihn nicht gesehen. Telefonisch konnte ich mit ihm natürlich auch nicht sprechen. Also er konnte ja noch nicht reden. Also ich konnte sein Lallen ein bisschen hören. Aber ja, so waren wir dann halt mit so Thomas da und mein Wunsch war, dass wir so schnell wie möglich nach Hause kommen. Dann habe ich auch mit den Ärzten gesprochen. Klar, ich war damals selber noch voll Pflegefall, musste komplett noch versorgt werden, aber ich hatte die Hoffnung, aufzustehen, meiner Familie zu helfen und das war mein Gebet. Und dann habe ich meine Therapeuten gebeten, stellen Sie mich auf die Beine. Die guckt mich an und sagt, Frau Lochmann, was denken Sie sich? Beide Oberschenkel gebrochen, Unterschenkel, Knie waren nicht verletzt, aber die haben die Metallplatten halt durch die Knie reingemacht. Hüfte war gebrochen. Wie wollen Sie auf die Beine? Ich sage, ich möchte auf die Beine. Ja, natürlich haben die mich dann irgendwann mal, weil ich so gedrängelt habe, auch mit Medikamenten vollgepumpt und das erste Mal auf die Beine gestellt. Und ich stand da, nach monatelangem Liegen konnte ich aufrecht stehen. Man kann es sich gar nicht vorstellen, wenn man immer dann halt hinsetzen, aufstehen, hinlegen kann. Und dann, wenn man sehr lange liegen kann, ich glaube, wahrscheinlich in dem Zustand würde nur Johann mich nehmen, wo er dann halt nicht stehen kann, verstehen. Alle anderen können dieses Gefühl nicht. Und dann stand ich da und ich war wieder so glücklich. Ich stehe auf meinen eigenen Beinen. Ich habe die zwar nicht gespürt, aber ich konnte aufrecht stehen. Ja, und so haben wir dann natürlich weiter trainiert gemacht. Ich bin auch sehr dankbar für meine Therapeutin. Das war eine junge Frau, die irgendwann mal verstanden hat, dass ich auch so eine, ja, kämpfe. Und dann hat sie gesagt, Elvira, ich werde mit dir alles Mögliche machen. Du kannst mich beißen, treten, schlagen, aber ich werde dich dann auf die Beine hinbekommen. Und ich bin wirklich so dankbar, dass Gott mir diese Frau zur Seite gestellt hat und sie mit mir halt viel trainiert hatte. Natürlich waren Schmerzen, waren Überwindungen notwendig. Auch psychisch war ich manchmal am Ende, wollte dann nicht mehr. Dann hat sie mich dann wieder halt, ja, aufrecht, ja, auch psychisch so ein bisschen aufgebaut. Ja, irgendwann mal war es so weit, ich habe gesagt, wir möchten nach Hause. Dann ging es ruckzuck auf einmal. Thomas war, der war zwar noch wach, also schon wacher, ich konnte mit ihm schon etwas reden, ein paar Worte konnte er schon sagen, ob das noch Wachkoma-Zustand ist, kann mir auch kein Arzt sagen. Auf jeden Fall habe ich ihm extra ein Telefon eingerichtet, dass er angerufen wird. Wenn das Telefon geklingelt hat, haben die Therapeuten an Thomas Telefon gehalten und er ist dann gezwungen, irgendwas zu sagen oder zumindest anzuhören, was mit ihm gesprochen wurde. Ja, und dann ging es aufs Weihnachten zu, waren 7 Monate vergangen, also von Juli bis Dezember, habe ich gesagt, ich war noch stationär, ich möchte dann halt, die Weihnachtsferien werden ja sowieso keine Therapien sein, bei unseren Freunden halt diese Tage verbringen. Ja, dann hat Waldemar mit Larissa uns abgeholt, die dann auch in Greifswald leben, immer noch, also sind früher in unserer Gemeinde gewesen, die dort eine Filialgemeinde gegründet haben. Ja, und dann zu denen ist dann halt zu Besuch unser Gemeindeleiter mit unserem Freund gekommen. 2 Tage waren die da. Ich war glücklich, von unserer Gemeinde was zu hören, von meinem Söhnchen, also was die da so erzählt haben. Und wollten die schon nach Hause fahren, standen schon so mit, Taschen waren schon im Auto, stand schon auf der Treppe und ich konnte dann schon die ersten Schritte machen, so an der Wand entlang, aber unterstützend. Larissa hat mir halt geholfen. Stand ich da im Flur und Larissa sagt, Elvira, fahr doch mit denen mit. Also die hat sich nichts dabei gedacht. Und ich stehe da und denke, ja, die fahren nach Hause. Ich habe meinen Samuel 6 Monate lang nicht gesehen. Jetzt sind Ferien. Ich kann jetzt mit denen nach Hause fahren. Und ich sage, Dima, nimmst du mich mit? Die waren alle so erschrocken. Was denkst du dir? Also ich kann nicht sitzen. Ich kann nur kurze Zeit sitzen, liegen. Ich sage, du hast doch einen großen Bulli. Ich kann mich bei dir hinlegen hinten. Ich kann mich hinsetzen. Das ist ja kein Problem. Ja, und dann habe ich die dann überredet. Bin ich dann mitgefahren. Es war natürlich ja ein großes Risiko, aber der Herr hat es wunderbar geführt. Wir haben den Weg geschafft. Wir kamen dann 1:30 Uhr nachts zu Hause an. Die haben die ganze Zeit gesagt, ruf deine Eltern an. Ich sage, auf keinen Fall. Mama hat schon so viele Schockerlebnisse gehabt und so vieles, wenn sie jetzt erfährt, dass ich jetzt mit euch nach Hause fahre, also die wird jetzt, weiß ich nicht, ob sie dann... Ich rufe nicht an, wir werden jetzt einfach eine Überraschung machen. 1:30 Uhr nachts, ja, und die haben dann im ersten Stock die Wohnung. Ich konnte zwar schon die ersten Schritte machen, aber es ist ein sehr, sehr langer Weg für mich gewesen und Alex hat mich halt bis nach oben begleitet, gestützt. Also mit Mühe und Not habe ich auch diese Hindernisse überwunden. Stehen wir an der Tür und dann sage ich, Alex, klingel du mal. Sagt er, nee, du bist, ich sage, Alex, klingel du, ich stelle mich zur Seite, also dass Mama nicht direkt in diesen Schock bekommt. Ja, und dann hat er geklingelt, Mama macht 1:30 Uhr nachts die Tür auf, sagt, Alex, was ist passiert? Weil er war der Erste, der nach dem Unfall, noch ein Freund von uns, die haben dann die Eltern halt dahin gebracht und begleitet, unterstützt und Alex war halt unsere naheste Person. Ja, und dann sagt er, was ist mit Elvira los? Weil die wusste, dass die Herrn von Greifswald nach Hause kommen. Und Alex geht zur Seite und ich komme halt aus dem Schatten dann raus. Und Mama ist da nur noch um mich, hat mich umarmt und geweint. Also die hatte halt nicht viel Zeit. sich da zu erschrecken. Und ich bin direkt, ich sage, wo ist Samuel? Natürlich hat er geschlafen. Ja, ich bin zu ihm, er war schon fast 1,5 Jahre. Wo ist damals, als er 10 Monate alt war, in der Kinderklinik mit seiner Schädelfraktur und Gehirnblutung, haben die Tests bei ihm gemacht. Und dann hieß es ja, mit 10 Monaten hat Samuel noch nicht sprechen gelernt, aber er macht keine Hörtests mit, also er hört nichts. Das Kind wird taubstumm bleiben. Ja, und wo meine Eltern ihn dann später zu sich geholt haben, natürlich haben die sehr viel gemacht mit Massagen, Kompressen, auch ärztliche Untersuchungen, also so Verschiedenes. Und als ich dann zu denen kam, konnte mein Kleiner schon hören, er hat schon angefangen zu gehen, er konnte schon auch die ersten Worte sprechen. Ja, in der Nacht, wo ich zu ihm kam, schläft er. Natürlich kann er mich nicht sehen, kann er nichts, aber mein Mutterherz konnte es nicht abwarten. Als ich zu ihm kam, habe ich dann natürlich erstmal nur angeschaut. Morgens, ich konnte auch kaum schlafen, bin ich dann zu ihm und habe dann, wo er dann wacher wurde, habe ich gehört, dass er dann halt die ersten Worte spricht, bin ich zu ihm. Und dann ist er aus seinem Bettchen aufgesprungen, als ob er mich so erkannt hatte und dann doch zurück. Also, es war eine fremde Person für ihn, ein halbes Jahr für so ein Kleinkind, also. Es ist ein längeres Hin und Her gewesen und dann hat er doch seine Ärmchen ausgestreckt, mich umarmt. Das war halt unsere Begegnung. In der Zeit war Thomas noch komplett Pflegefall, der war komplett noch angeschlossen an die ganzen Geräte. Magensonde, also der hatte nicht Magensonde, sondern PEG, glaube ich heißt das, also schon durch den Magen und Infusionen, dass er dann halt komplett versorgt war. Ja, und als ich dann bei den Eltern war, habe ich gesagt, ich nehme meinen Samuel mit. Dann haben die Eltern gesagt, wie willst du ihn pflegen? Ich sage, Clarissa ist da. Ja, du musst Therapien machen. Ich sage, egal, ich möchte Samuel in meiner Nähe haben. Ja, und meine Eltern hatten sowieso geplant, halt zu Neujahr zurückzufahren, uns zu besuchen. Deswegen habe ich mich entschieden, mit Dima erstmal nach Siegburg zu kommen, nach Loma. Und dann wusste ich, wenn wir zurückfahren, fahre ich mit Samuel mit. Ja, und so habe ich dann meinen Eltern gesagt, das kommt nicht in Frage. Er kommt mit und er muss dann mit mir zurück. Ja, und so habe ich ihn mitgenommen und das war halt ja meine Herausforderung. Ich habe dann hinterher mit der Reha besprochen, dass die mich stationär entlassen. Ich wurde dann ambulant weiter behandelt. Und ja, ich konnte halt wenig mit den Füßen machen. Ich fing an, die zu spüren. Aber wenn der Kleine auf dem Boden was ausgeschüttet hatte, ja, was blieb mir anderes übrig? In der Zeit war Larissa schwanger geworden, also ich konnte ihr die Aufgaben nicht mehr zumuten. So musste ich mich überwinden und das waren halt meine weiteren Trainings zu Hause. Da habe ich nur noch gebetet, Herr, hilf mir, dass Thomas so schnell wie möglich nach Hause kommt. Wie, was es sein wird, wusste ich nicht. Ja, und irgendwann mal war ich wieder mal zu so einer ambulanten Therapie, war in der gleichen Reha. War ich an dem Tag irgendwie so müde, dann bin ich nach der Therapie zu Thomas hoch, er konnte schon so ein paar Worte sagen, also meistens hat er nur geguckt und in erster Zeit, also durch seinen Koma-Zustand, meistens hat er nur geweint, also die Tränen liefen ihm, ja, bis es eines Tages halt Waldemar so einen Unfall hatte mit einem Hund. Und das war für Thomas eine Umschaltung. Also Waldemar hat das erzählt. Thomas saß damals komplett in so einem Pflegerollstuhl und das hat bei ihm im Gehirn irgendeinen Klick gemacht und ab dem Zeitpunkt hat er nicht mehr geweint. Er fing umgekehrt an zu lachen. Also sobald was erzählt wurde, war Thomas ganz andere Person. Wenn man lächelt oder lacht, ist die Mimik ja ganz anders. Und für mich war das auch so eine Ermutigung. Wenn weinende Menschen, das ist ja eher so ein pessimistischer Zustand. Und wenn er lacht, klar, manchmal war es ihm schwer, sich wieder zusammenzureißen. Seine Muskulatur war überfordert, aber er war halt umgestellt, war der nächste Schritt erreicht. Ja, und dann war ich dann nach Hause, also zu Waldemar und Larissa gefahren, die haben für mich ein Zimmer eingerichtet, für Samuel ein Bettchen hingestellt, habe ich bei denen schon gelebt. Und dann komme ich so ganz müde, und weil die Haltestelle von denen ganz weit weg war, ich weiß nicht, irgendwie kam das so dazu, dass mit dem Taxi es gar nicht so in Wege kam, habe ich Waldemar irgendwann mal gesagt, Waldemar, ist das für mich zu weit mit den Stützen, also mit dem Rollator, Rollstuhl, sonstiges, zur Haltestelle zu laufen, darf ich mal probieren, mit deinem Auto zu fahren? Sagt Elvira, wie willst du das machen? Sag, ich spüre doch meine Beine, mal gucken, also ich habe die dann halt manchmal so mit den Händen da rein. Ja, und dann habe ich probiert, gestartet, es klappt, ich kann Gas geben, ich kann bremsen, es klappt. Ja, und ich bin sehr dankbar unseren Freunden, dass die dann ihr Auto anvertraut haben, dass die uns so viel unterstützt haben. Und so bin ich dann auch zu Rea dann immer mit seinem Auto gefahren. Und so kam ich auch an diesem Abend wieder mit seinem Auto halt zurück, total kaputt, kaum aus dem Auto, ins Bett hingelegt, klingelt das Telefon. Kommt Waldemar rein, sagt, Thomas ruft an. Sag, wie, ich war doch gerade bei ihm, was ist jetzt los? Also die Therapeutin hat für ihn angerufen, der ist dann halt am Telefon und sagt, Thomas, was ist jetzt? Zurück. Ich sage, was ist zurück? Zurückkommen. Also komm, Thomas, ich war doch gerade eben dir, bei dir. Ja, dann musste ich dann wieder, natürlich ist dann Waldemar zurückgefahren, sind wir zurück. Ja, und dann sagt der Arzt, Frau Lochmann, Sie können Ihren Mann einpacken und nach Hause fahren. Ich habe sehr lange darauf gewartet, aber hier auf einmal war das für mich zu schnell alles. Ich sage, wie nach Hause fahren? Ja, Sie haben doch gefragt, ob er nach Hause kann. Ich sage, der ist ja komplett angeschlossen. Naja, da wird jetzt langsam abgeschaltet, also morgen machen wir jetzt die Sonde raus und der wurde halt schon mit so einer Flüssignahrung, haben die dann versucht, konnte er die schon behalten und bei uns war geplant, dass er dann in Bonn in die Klinik kommt, zumindest näher zu uns, da ist dann eine halbe Stunde entfernt und ich konnte zu Hause leben mit Samuel. Ja, und dann habe ich gedacht, die haben das alles mit der Klinik geklärt, dass er direkt dort aufgenommen wird. Ja, von wegen. War gar nicht. Also der wurde dann halt entlassen und Bonner Klinik wusste noch nicht. Also die wussten zwar, dass er kommt, aber da war noch kein Bett für ihn frei. Und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, ich habe gar nicht gefragt. Und als wir dann schon unterwegs waren, also bei uns war das Problem noch, Thomas ist halt, wie er immer sagt, normal groß, aber leider waren früher, zumindest weiß ich jetzt nicht, die Liegen in diesem Transporter halt viel zu kurz für ihn. Als er dann auf die Liege gelegt wurde, ja, entweder hing sein Kopf so runter oder seine Beine. Also er konnte dann halt, ich sage, ja, wie soll er da die 700 Kilometer schaffen? Das kommt ja gar nicht in Frage, dass er so fährt. Ja, es wurde hin und her irgendwie geschoben, dann ist er mit den Füßen so gegen die Türe. Ich dachte, was ist das denn, was machen die? Und dann Samstag, also der wurde dann so schnell entlassen, da ist kaum jemand von den Ärzten da, der das vorbereiten kann. Also so, wir haben jetzt die Möglichkeit, nach Hause zu fahren, also ich will jetzt nichts ändern, den Termin verlegen, gar nichts. Wir nehmen einfach so ein Schiebebrett, was er vom Rollstuhl halt aus dem Bett in den Rollstuhl, schieben das in seinen Kopfteil, legen Kissen da drauf, dann ist das die Liege halt verlängert, wird Thomas da drauf liegen und der muss halt zwischendurch Pausen machen, dass er sich hinsetzen kann. Und ja, und so sind wir dann nach Hause losgefahren. Meine Schwester war gerade da, sie hat natürlich mir mitgeholfen, sie ist dann mit Samuel später hinterhergefahren, also die Restsachen dann eingepackt und Samuel nach Hause gebracht und wir sind dann nach Hause. Das war wieder so ein Glücksmoment. Wir kommen nach Hause. Das waren dann, ich weiß nicht mehr, Ende April oder Anfang Mai, 9, 10 Monate nach dem Unfall. An meinem Zustand, ja, ich war schon halt, konnte ich schon die Schritte machen, wenn ich jetzt mal kurze Strecken, sonst musste ich Rollator oder Gehstützen benutzen. Aber es ging immer weiter vorwärts und ich war so dankbar. Ja, zu Hause war das mit dem Krankenhaus, also leider wurde nicht direkt aufgenommen. Ich hatte keinen Rollstuhl, kein Pflegebett, keine Pflegestufe, wo ich noch nichts davon wusste und war in so ein kaltes Wasser geschmissen. Aber doch, der Herr hat uns durch so viele Schwierigkeiten hindurchgetragen, geführt, geleitet. Ich bin ihm so dankbar, dass wir immer Freunde hatten, wo die Ärzte Thomas untersucht haben und dann gesehen haben, in Greifswald hat er MRSA-Keim, wurde er endlich mal stationär nach, weiß ich jetzt nicht, ich glaube erst nach 3 Wochen aufgenommen, wurde dann Pflegebett frei und ja, MRSA-Keim. Sofort wieder alles geschlossen, ich durfte nicht unverkleidet zu ihm rein, keine Therapeuten durften rein, also es war wieder einfach ein Liegen, ob er zu Hause liegen würde oder im Krankenhaus. Ja, und der Keim wurde wieder festgestellt. Ja, und irgendwann mal waren die 3 Wochen vorbei, Therapien wurden kaum gemacht, also einmal am Tag kam irgendein Therapeut, dann wurde er wieder nach Hause entlassen. Ja, und wo ich dann so verzweifelt da war und dann kommen unsere Freunde und sagen, Elvira, sollen wir, also hast du nichts dagegen, wenn wir mit Thomas trainieren? Ich war für alles dankbar, für jede Handreichung, für jeden Schritt, der für mich getan wurde, sage ich ja gerne. Ja, und dann haben die eine Gruppe gegründet, über 20 Mann. Und kamen jeden Abend, am Anfang zu zweit, wo Thomas noch komplett total versteift im Bett lag, und haben dann erstmal halt versucht, seine Muskulatur zu lockern, ihn halt zu bewegen, dass er überhaupt die ersten Schritte macht, also die ersten Bewegungen so im Bett machen konnte. Irgendwann mal kam es ins Sitzen. Der eine kam mit irgendwelchen Aufgaben, also dass das Logische, ja, angeregt wird. Und so kamen unsere Brüder 5 Jahre lang zu uns nach Hause. In der Zeit wurde unser Samuel größer, so mit 4 Jahren fragte er mich, Mama, warum musste mein Bruder gehen, warum bin ich alleine? Ich guckte ihn an, denke ich, 4-jähriges Kind, was sage ich dir? Ich habe über 30 Narben am ganzen Körper, mein ganzer Bauch ist aufgeschnitten, alles. Und sage ich, Samuel, weißt du, Gott weiß, wem er Geschwister schenkt und wem nicht. Und das hat ihm gereicht. Also der ist dann glücklich weggelaufen. Abends haben wir mit ihm eine Abendandacht gemacht, faltet er seine kleinen Händchen und sagt, lieber Heiland, du weißt, ich möchte eine Schwester haben. Ich saß da, habe ich gedacht, aber beim Herrn ist nichts unmöglich. Ja, und tatsächlich, fast ein Jahr später, durften wir eine kleine, gesunde Tochter von dem Herrn bekommen. Das war auch ein Wunder, wo die Ärzte gesagt haben, wo die erfahren haben, dass ich in Erwartung bin, ich soll das Kind nicht austragen, ich werde das nicht schaffen, das Kind wird behindert. Es wurde so viel Druck gemacht. Also, und Gott hat mir immer wieder Kraft geschenkt. Immer wieder musste ich dann sagen, wie kommen Sie darauf, dass das Kind behindert wird? Ich habe eine keine angeborene, sondern eine erworbene Behinderung. Ja, und dann habe ich dann ja längere Zeit halt gegen die Ärzte widersprochen. Irgendwann mal hieß es, ja, sie müssen dann schriftlich das bestätigen oder irgendein Schreiben unterschreiben. Da sind die jungen Ärzte rausgegangen. Ich habe gar nicht gesehen, dass in der Ecke ganz hinten noch der Oberarzt saß und wo die dann so ja unzufrieden rausgegangen sind. Auf einmal dreht er sich um und sagt zu mir, Frau Lochmann, durchhalten. Und dieses kleine Satz, der hat mich so ermutigt. Ich habe gedacht, der Herr hat uns bisher schon so weit geführt, der hat uns so viel Kraft gegeben und das hat mich so ermutigt. Ich habe gedacht, auch dieses Kind wird der Herr in seine Hände nehmen und mir helfen. Ja, und unsere Dorothea, wir haben extra diesen Namen für sie gegeben, eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Sie ist mit 4250 geboren, ganz normal, obwohl ich so viele Bruchstellen, obwohl auch mein Becken gebrochen war, obwohl ich dann immer wieder dazu angesprochen war, halt Kaiserschnitt zu machen. Ich sage, Gott hat uns ein gesundes Kind geschenkt und wir sind so dankbar. Sie ist jetzt vor ein paar Tagen 18 geworden. Vielmehr hat Gott uns mit Thomas wir haben nach dem Unfall noch weitere 6 Kinder, alle gesunde Kinder bekommen. Unser Großer hat jetzt schon geheiratet. Ja, Thomas ist dann halt nach 5 Jahren vom Rollstuhl aufgestanden, hat die ersten Schritte gemacht. Als Dorothea geboren war, hat er den Rollator nicht akzeptiert. Der Kinderwagen war sein Halt. Natürlich war das immer wieder, ja, mit Kippen, mit Hinfallen war ab und zu mal. Aber Gott hat immer wieder bewahrt, auch wenn das Kind aus dem Kinderwagen rausgerollt war. War dem Kind nichts passiert, auch wenn er mal ja irgendwie gestolpert ist. Also sind so viele Situationen gewesen, wo ich sage, Gott hat immer wieder seine Schutzengel geschickt, immer wieder bewahrt. Und heute feiert Thomas, oder haben wir mit ihm an seinen 48. Geburtstag gedacht, sind 22 Jahre nach dem Unfall. In diesen 22 Jahren, ich könnte sehr, sehr lange zu Gottes Ehre so vieles erzählen und sagen. Und ich möchte zum Schluss nur noch ein Vers vorlesen, einmal in Deutsch und danach in Russisch, weil es passt irgendwie besser oder die aussagekräftiger für mich. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, in Lukas 18, 27. Невозможно человеком, возможно Богу. Доверяйте Христу, наш Господь так велик, силен Он изменить, что нам сложно. Все узлы развязать и проблемы решить. Мы не можем. Ему все возможно. Аминь.
По-разному проходим мы свой путь. То унываем мы, то смотрим ввысь. Когда тревога сдавит твою грудь, не растеряйся в трудностях, молись. И если кто-то близкий и родной так ранит, что без слез не обойтись, не обходи в обиде стороной, но за него и за себя молись. Земля несправедливостью полна, заденут больно, ты не горячись, когда в душе уляжется волна, встань кротко на колени и молись. Нас слово учит. Радуйтесь всегда, душа, общению с Господом учись, и потому не просто иногда, а постоянно и везде молись. Аминь.
So dürfen wir an den Weg gedenken, den er uns führt, und dankbar für das sein, was er tut. Es ist nur ein Gruß von Bruder Erwin Abrams. Er würde gerne hier sein, ist aber verhindert, lässt uns aber alle grüßen, die ihn kennen. Viktor, du hattest noch einen Gruß? Viktor Janssen. Oder hast du auch einen?
Einen herzlichen Gruß vom Friedrich Zander aus unserer Gemeinde. Er hat grüßen lassen, er kann nicht dabei sein. Vom Alex Töfs aus Dierdorf. Alex Zander Wall, ich vertausche euch immer. Er hat vor kurzem Geburtstag gehabt und er bat, dass wir einen Vers, also eine Gruppe, wünschen. Das ist Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen?
Das will für Schwester Valentina Wolf beten. Ein Gruß von Schwester Valentina Wolf. Von Schwester Mass ein Gruß, ja. Katharina Bayer.
Ein Gruß, mein Bruder.
Von Nikolai, ja, danke. Lena Weiß, der Gruß. Haben wir sonst noch Gebetsanliegen? Anatoli wollte noch was sagen. Bitte schön, Anatoli. Du darfst gerne jetzt.
Ich will nur ganz kurz sagen, eine gute Worte, die hat geschrieben ein kluger Mann. Für mich diese Worte ist als Losung für mein Leben. Hab keine Angst vor Freund, weil er nur verraten kann. Hab keine Angst vor Feind, weil er nur töten kann. Aber habt viel Angst vor Gleichgültigen, weil mit ihrer schweigsamen Art verraten und töten können. Ich denke, dass diese Worte kann als Losung für alle gute Menschen sein. Und noch, ich will auf Russisch ein Gedicht sagen. Хочется крикнуть людям, будьте щедрее на ласку. Путь человека труден, он мало похож на сказку. Видишь, ласка нужна и взрослым, и детям, знайте. Видишь, стебель теряет краску, значит, напиться нечем. Как человек без ласки, он опускает плечи. Ласку не прячьте, люди, и будьте щедрее на нее. Ведь человек без ласки есть ничего. Vielen Dank.
Gibt es noch Gebetsanliegen? Gut, dann denke ich, können wir zum Abschluss beten. Robert, schließt du mit Gebet ab? Bitte schön, Bruder Alexander.
Такая нужда. Вот сейчас вот 25 июля был Веркштадт, и там тоже есть возможность учиться шпрахкурсом, это тоже Блинден. Вот. И, как бы сказать, они меня тоже согласны взять, Веркштадт, або есть тоже переживание, чтобы... так как я прописан в другой земле, вот, чтобы можно было прописаться сюда и вот, определиться тоже вверх, что, ну, на учебу и на работу. Вот.
Also Janusz, der bittet für sich zu beten. Er ist in einer Behindertenwerkstatt gewesen und die Leitung von der Behindertenwerkstatt, die sind soweit einverstanden, Janusz, auch zu nehmen, damit er da auch arbeiten kann. Die sind auch froh darüber, das habe ich schon nebenbei noch mitbekommen, wegen seiner Deutschkenntnisse. Er lernt das wohl sehr leicht und das hören wir ja auch an seinen Liedern. Dann, sein Problem liegt nur darin, dass er in der Ukraine verschrieben ist und er muss sich erstmal hier einschreiben lassen, damit er hier anerkannt ist praktisch und dann wird er auch in der Werkstatt übernommen.
Это будет тут в этой земле Werkstatt.
Ja, das ist also die Werkstatt hier in Deutschland. Ach so, der braucht das zwischen den Bundesländern, muss er. Ach so, ja. So, jetzt habe ich es, ja, also danke. Also es geht zwischen den Bundesländern, wer es jetzt nicht gehört hat. Ich dachte, das war jetzt Ukraine und Deutschland. Ja, auf jeden Fall zwischen den einzelnen Bundesländern muss es geklärt werden.
Gut, dann lasst uns beten. Vielleicht ein Hinweis für diejenigen, die zur Jugendstunde wollten. Wir werden die Gemeinschaft in dem Hauptgebäude ganz oben im dritten Stock haben für die Jugendlichen. Einmal kurz der Hinweis. Robert, schließt du dann die Gebetsgemeinschaft ab? Lass uns aufstehen zum Gebet.